Ich werde die Fortsetzung machen im Thema Zurück in die Zukunft. Und das ist ja so eine verschrobene Sache, wie man zurück in die Zukunft gehen kann. Irgendwie geht das nicht auf. Und ich möchte zuerst an einem Beispiel von mir erklären, dass das tatsächlich möglich ist. Wir waren in Florida in den Ferien vor 9 Jahren, muss das sein, genau. Und wir gehen immer, wo wir in den Ferien sind, versuchen ja auch dort irgendwo in einen Gottesdienst zu gehen. Und das Spannende war, in diesem Gottesdienst, da redete Gott zu Matthias und zu mir ganz speziell. Wir gingen beide mit dem Eindruck nach Hause, Gott will uns zurückführen in unsere ursprüngliche Berufung. Wir waren beide tief berührt, hatten keine Ahnung, was kommt. Aber das haben wir beide gespürt. Wir haben nachher, als wir zu Hause waren, dort wo wir wohnten in dieser Zeit, haben wir über die Predigt gesprochen und beide hatten diesen Eindruck. Das Interessante war, es war ein absolut Unbekanntes, was Gott will, aber im Gleichen wussten wir, es kommt gut. Es gab eine Spannung in uns. Das Spannende war, die Veränderung war, wir kamen nach Horgen. Aber es war nicht die Frage der Berufung, dass wir nach Horgen kommen, sondern vielmehr, Gott wollte uns zurückholen in das, was er in uns beide hineingelegt hat damals, dass wir der Gemeinde dienen sollen. Das war ganz speziell. Da haben wir so das Zurückholen erlebt und dann in die Zukunft. Dass Horgen dann kommt, das war ein anderes Kapitel, das war ganz spannend. Und darin haben wir verstanden, das ist die Absicht Gottes mit uns. Auch wenn wir das nicht definieren konnten, es war vorhanden in uns und es lebte in uns und es tat gut, trotz den vielen Unbekannten. Und ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen in dieses Zurück zuerst. Wir leben ganz stark im Heute und Jetzt, denken an die Zukunft. Oft sind diese Gedanken an die Zukunft sogar stark beladen mit Sorgen. Nicht jeder, das ist auch ein bisschen typenbedingt. Wir haben berufliche Fragen. Die Singles ringen darum mit dem Gedanken, wer der richtige Partner ist. Die Familien und Ehen sind gefordert, den Alltag zu packen. Die Senioren haben ganz ein anderes Übungsfeld, mit ihren Kräften und den Finanzen umzugehen. Auch die Frage, wie sie sich von der Erde hier verabschieden. Also wir merken, wir sind sehr Beschäftigte. Und trotzdem in uns drin ist immer die Frage, was ist mein Sinn des Lebens, was ist meine Berufung? Aber unsere alltäglichen Dinge, die Frage der Beziehung, der Versorgung, der Gesundheit, das überdeckt so oft eigentlich dieses Zulassen. Was ist wirklich der Sinn? Und mich diesem auch stellen. Was ist meine Berufung in meinem Leben? Und es ist die Liebe Gottes, die uns immer wieder erinnert, uns dorthin zurückholt, wo Gott weiß, dass es gut ist für uns. Das hat mit diesem Zurückgehen zu tun. Wenn Gott mit uns redet, wenn Gott seine Gedanken und Pläne mit uns teilen kann, dann steckt er viel, viel weiter als wir. Wir sind oft mit dem Täglichen so besetzt. Jedenfalls, das kenne ich an mir. Und Gott holt uns dorthin zurück, wo nach seinem Plan wir seine Wege verlassen haben oder eine Entscheidung, die er von uns möchte, nicht gemacht haben, aber von der er weiß, das ist gut für dein Leben. Oftmals holt er uns dorthin zurück. Die Bibel ist voll von Beispielen. Das Volk Israel, wir hatten ja diese Serie mit dem Auszug aus dem Land Ägypten nach Kanaan. Wir haben so viele Beispiele, wo Gott immer zurückgeht und sagt, da sind wir miteinander. Oder Jona ist der große Klassiker, den erzählt man dann jeweils, der Gott nicht gehorchte und Gott mit ihm den Weg ging, bis er seinen Auftrag erfüllte. David, der ein begnadeter Mann war, aber große Fehler begann und Gott viel Gnade schenkte. Paulus zum Beispiel war ein Verfechter, der war ein Mann, der wusste sehr viel, ein gebildeter Mann, der war ein Verfechter seiner Religion, die er sich gemacht hat, bis Jesus ihm begegnete und sagte, hey, ich bin's, folge mir nach, nicht deiner Religion. So kennen wir unser Leben, wir kennen die Leben der Bibel und Gott will uns an diesen Punkt zurückbringen, wo er weiß, das ist deine Berufung, das ist dein Weg. Es gibt die Berufung, die gilt dir ganz persönlich, wer du bist in den Augen Gottes. Und es gibt die Berufung, die er in dein Leben hineinlegt. Wenn du mit Gott unterwegs bist, bist du ein Teil seines Reiches. Was will er mit dir in seinem Reich tun? Ich habe die Predigt in drei Teile unterteilt. Der erste Teil ist, Gott schreibt Geschichte über Jahrhunderte. Denke in Epochen. Wir sind ja in dieser Serie Zurück in die Zukunft, sind wir in den Büchern von Esau und Nehemia, die nehmen wir als Grundlage. Und ich möchte heute einfach die ersten zwei Verse als Grundlage nehmen von diesem Thema, Denke in Epochen, aus Esra 1, 1 bis 2. Im ersten Jahr des Königs Kyrus von Persien sollte sich erfüllen, was der Herr durch Jeremia gesprochen hatte. Darum erweckte der Herr den Geist des Königs Kyrus von Persien und Kyrus ließ in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich den Befehl verkünden. So spricht Kyrus, der König von Persien: Der Herr, der Gott des Himmels, hat mir alle Reiche der Erde verliehen. Er selbst hat mir aufgetragen, ihm in Jerusalem, in Juda, ein Haus zu bauen. Der König von Kyrus war König von Persien, das war damals ein sehr, sehr großes Reich. Der König war kein Israelit, er war ein Perser, der dieses Reich verwaltete. Er war an der Macht von 559 vor Christus bis etwa 530 vor Christus. Damals, das Volk Israel lebte damals in der Verbannung in Babylon und der König Kyrus eroberte Babylon und nahm Babylon mit in sein Reich. Und interessant ist, das Buch beginnt so: Es soll sich erfüllen, was der Herr durch Jeremia gesprochen hat. Wir merken etwas, da ist ein König, da ist ein Reich und da ist eine Prophetie. Und genau dieses Reich und diese Phase braucht Gott, diesen Mann, diesen Kyrus, um zu erfüllen, was Gott möchte, was Gott mit seinem Volk vorhat. Das Volk war in der Gefangenschaft und Gott wollte dieses Volk, sein Volk aus der Gefangenschaft herausführen. Ich lese den Text, auf den der Jeremia damals prophetisch über Israel gesprochen hat. Und wenn man das liest und weiß, dass Kyrus damals von Gott ergriffen wurde, dann ist das sensationell. Dieser Text steht in Jeremia 29, ich lese nur drei Verse, ihr könnt, wenn ihr wollt, das alles mal selber lesen. Und dies sind die Worte des Briefes, den Jeremia, der Prophet, aus Jerusalem gesandt hat, an den Rest der Ältesten, der Verbannten und an die Priester und an die Propheten und an alles Volk, das Nebukadnezar in die Verbannung geführt hatte, von Jerusalem nach Babel. Denn so spricht der Herr, und jetzt kommt das prophetische Wort: Erst wenn 70 Jahre erfüllt sind für Babel, werde ich mich um euch kümmern. Dann werde ich mein gutes Wort an euch einlösen und euch zurückbringen an diese Städte. Denn ich kenne die Gedanken, die ich über euch denke. Gedanken des Friedens und nicht zum Unheil, um euch eine Zukunft zu geben und Hoffnung. Und ihr werdet mich rufen und ihr werdet kommen und ihr werdet zu mir beten und ich werde euch erhören. Und ihr werdet mich suchen und ihr werdet mich finden, wenn ihr nach mir fragt, mit eurem ganzen Herzen. Dann werde ich mich für euch finden lassen und ich werde euer Geschick wenden und euch sammeln aus allen Nationen und aus allen Orten, wohin ich euch versprengt habe. Und ich werde euch zurückbringen an die Städte, von der ich euch in die Verbannung geführt habe. Da redet Gott: Ich werde, und ihr betet, und ich werde euch erhören, und ich werde euch bringen. Interessant ist, dass im Esra 1, da steht: Darum erweckte der Herr den Geist des König Kyrus. Dieses Erwecken, das denke ich, dass, wenn wir die Bibel lesen und wenn wir unsere Zeit anschauen, dieses Erwecken von Menschen hat Gott immer wieder geschenkt. Deshalb sage ich, denken wir in Epochen. Weil Gott immer wieder seine Liebe, sein Heil dem Volk bringen will. Gott konnte einen solchen Herrscher bewegen. Für Gott ist das ein kleines Ding. Gott hat seine Zeit, wann und mit wem er seinen Auftrag ausführt. Wir sehen beim Volk Israel die Epochen, wir sehen aber auch Epochen im Neuen Testament. Wir sehen die Epochen auch zu unserer Zeit. Wir werden ganz bestimmt in den nächsten Serien noch mehr aus diesen Zeiten von Nehemia und Esra hören. Wesentlich ist aber für uns, dass wir verstehen, Gott hat seine Pläne, Gott hat seine Zeiten und seine Art, wie er ans Ziel kommt. Interessant ist, dass meistens, bevor Menschen erweckt werden, eine Zeit vorausgeht, das war auch bei Kyros so, wo Menschen ihre eigenen Wege eingeschlagen haben, ihre eigenen Götzen aufbauten, nicht mehr nach Gott fragten, in vielen Kompromissen lebten, auch geistlich in Gefangenschaften lebten oder in andere Nöte gerieten. Und gerade in solche Zeiten hinein kommt Gott als der alleinige wahre Gott und sagt, ich bin dein Gott und du bist mein Eigentum, du bist mir wertvoll, ich sehne mich nach dir. Und genau deshalb will er uns zurückrufen. Gott gibt dem König Kyros einen ganz klaren Auftrag. Er sagt, schick die Leute nach Jerusalem und baue mir mein Haus. Da, wo Gott wohnen will. Einmal mehr. Gott hat das Bedürfnis, unter seinem Volk zu wohnen. Und Gott läutete diese Epoche damals mit der Erweckung des Königs ein. Eine Epoche der Umkehr und einer neuen Zukunft. Das war damals. Was ist heute? Wo stecken wir heute? In welcher Phase sind wir heute, auch als Kirche? Westeuropa gehört zu den christlichen Ländern, da gehören wir dazu. Die Reformation war eine ganz wichtige Epoche für uns in Europa. Durch die Reformation wurden sehr viele gute christliche Werte etabliert. Durch diese Werte gewann die Gesellschaft an Qualität, auch die Wirtschaft blühte auf. Wir nehmen das oft für selbstverständlich, aber das ist basiert ganz stark bei uns in Westeuropa auf unseren christlichen Werten, die wir durch den Glauben, durch die Bibel, durch erweckte Leute mitbekommen haben. Und wo stehen wir heute in der Gesellschaft? Wir sind an einem sehr rasanten Ort. Es geht alles sehr schnell. Ich war letztens in einem Referat mit dabei, da hat der Referent uns gesagt, wir gehen auf eine Zeit zu, da verändert sich vieles so schnell, dass nicht mal mehr die Jugendlichen, die ja noch sehr flexibel sind, mithalten können. Und das hat zur Folge, dass eine enorme Verunsicherung und Orientierungslosigkeit auf unsere Gesellschaft zukommt. Und dieser Referent hat uns aufgerufen, dass wir auch als Kirche uns das bewusst sind und auch eine Antwort suchen, dem entgegenzuhalten und einen Ort zu schaffen, wo wir diese Geschwindigkeiten, diese Verunsicherungen abfangen können. Unsere Gesellschaft ist stark geprägt auch vom Individualismus und oftmals auch ganz stark geprägt von unserer Bauchnabelschau, wo wir einfach uns selber sehen, uns selber wichtig sind. Oft haben wir keine Zeit mehr und ich rede da voll auch von mir. Wir haben viele Ablenkungen, Geschäftigkeiten, Sorgen um das Heute und Morgen. Wir haben ein Konsumverhalten, weil wir es zu Füßen haben. Viele haben sich verschuldet. Langeweile, unausgefüllt sein, wird mit Aktivismus gefüllt. Wir haben moderne Götter, Abhängigkeiten. Medien, Wohlstand und Gesundheit sind unsere Götter geworden. Das tönt jetzt vielleicht alles ein bisschen krass, aber es soll einmal auch ein bisschen in unseren Ohren klingen, wo wir stehen. Der ganze Zerfall der biblischen Werte bestimmen auch die westliche Welt. Wir haben mangelnde Gottesfurcht, wir haben den Zerfall der Familien, fehlende Verbindlichkeiten in Ehe und Familien und Beziehungen. Wir finden kaum mehr Leute, die bereit sind zum Dienen. Geprägt sind wir von Ängsten, Unsicherheit, Stress, Einsamkeit. Und das Resultat, die Folge sind oft Leute mit psychischen Problemen, Suizide. Wir haben eine extreme Zunahme an spirituellen Orten, und Esoterik, wo Leute Hilfe suchen. Und das ist einer Zeit, wo wir eigentlich, wir waren noch nie so mobil, wir haben noch nie so viel kommunizieren können wie heute. Facebook lässt grüßen, SMS lassen grüßen, aber das Vis-à-vis lässt auch grüßen. Ich bin jetzt ein bisschen negativ, aber mir geht es darum, es ist wichtig, dass wir verstehen, was gesellschaftlich abgeht, dass wir unsere Epoche heute auch verstehen können. Und wo stehen wir in der Kirche? Das sind ja wir, eine von vielen. Ich habe mir überlegt, was darf ich jetzt sagen und was darf ich nicht sagen. Ich provoziere euch ein bisschen, darf ich das? Ja. Gut. Wir beklagen uns gegenseitig, nehmen uns enorm wichtig. Jedes Gusto muss gesättigt sein. Das Lustprinzip bestimmt unser Handeln. Und ich rede jetzt allgemein, ich rede nicht von dir. Wenn du dich angesprochen fühlst, ist es dein Ding. Ich rede ganz allgemein, weil das ist wirklich so, das ist vorhanden. Das wissen wir alle selber. Verbindlichkeit und verantwortlich sich zu positionieren ist gefährlich, weil da kommt man ins Schussfeld. Also besser, ich übernehme keine Verantwortung, geht mir besser. Wir übernehmen ganz subtil gesellschaftliche Werte anstelle der biblischen Werte, die uns die Bibel gibt. Und das habe ich nicht ganz allein erfunden. Ich habe einen Autor, der wird mir immer lieber, ist ein indischer Philosoph, Buchautor, Sozialreformer und Politiker und Theologieprofessor, der Vishal Mangalwadi. Vielleicht habt ihr von ihm schon gehört. Der hat das Buch geschrieben, das Buch der Mitte. Und er sagt weiter, wir wurden, was wir sind. Die Bibel als Herzstück der westlichen Kultur. Und dann, ich versuche das ganz kurz zusammenzufassen, in diesem Buch wirft er einen kritischen Blick auf den heutigen Westen und auf sein Heimatland Indien. Also er stellt diese zwei Welten, Indien und der Westen, einander gegenüber als Inder. Dem Westen wirft er anhand von Beispielen vor, dass er die Bibel als sprachbildende und kulturprägende Offenbarung Gottes nicht mehr ernst nehme und damit sein eigenes Fundament zerstöre und seine Seele verliere. Also er redet eine klare Sprache. Er sagt, hey, das, was Offenbarung Gottes war, was kulturprägend war, sprachbildend, ihr zerstört euer eigenes Fundament, sagt ein Mann, der nicht im Westen lebte, sondern die ganze Sache studierte. Er sagt auch, woher diese guten Werte kamen. Die Mönche in den christlichen Klöstern, die Reformatoren und zahlreiche Personen der Erweckungsbewegungen hätten viel für Bildung, Technik, Wissenschaft, Menschenwürde, bessere Arbeitsbedingungen und das Sozial- und Gesundheitswesen getan, wovon wir heute noch profitieren würden. Nur das Judentum und das Christentum würden die körperliche Arbeit und die damit einhergehende Technik wertschätzen, was er anhand konkreter Beispiele darlegt. So haben die Presbyter und die Quäker seit 1815 im mittleren Westen der USA Mähmaschinen und Pferdebespannungen entwickelt, um die Menschen von der beschwerlichen Handarbeit der Ernte zu entlasten und die Arbeitseffizienz zu steigern. Sparen, investieren und gute Haushalterschaft waren aufgrund der Bibellektüre als gut erkannt und zur Gewohnheit dieser Menschen geworden. Wir merken, etwas, was für uns vielleicht einfach selbstverständlich ist, benennt er. Und er sagt, wenn wir diese Werte nicht aufrechterhalten, verlieren wir etwas ganz Zentrales. Und ein Satz, der mir recht eingefahren ist, er sagt, Integrität ist nicht etwas, was Menschen von Natur aus oder durch Verdienst haben. Das ist auch einer der Werte, die wir einfach für selbstverständlich nehmen. Aber er sagt, das ist nicht einfach gegeben. Das ist eine Tatsache, eine Folge der christlichen Werte. Eine Wirtschaft und Gesellschaft bricht zusammen, wenn die geistlichen Ressourcen fehlen, die Grundlagen dieses Vertrauens, die Grundlage dieses Vertrauens waren. Und jetzt fordert er uns heraus, als christliche Kirche, christliche Kirchen und Theologen des Westens sollen sich erneut mit dem Thema Nation beschäftigen, weil in der Bibel dies eine wichtige Rolle spiele. Gott wolle nicht nur Einzelpersonen aufbauen und segnen, sondern auch Nationen groß und stark machen, damit sie ein Segen für die eigenen Leute und fremde Völker und Staaten sein können. Starke Länder Europas waren ein Vorbild für positive Entwicklung in Indien. Er redet eine klare Sprache, wo wir gefragt sind. Und ich frage mich, gerade wenn ich von ihm Lektüre lese, Referate höre, wie sieht Gott uns? Ganz aktuell. Ist Gott daran, Menschen zu erwecken, die bereit sind, den Ort wieder aufzubauen, wo Gott wohnen darf, so wie beim König Kyrus? Sind da Menschen, die diesen Auftrag erhalten und leidenschaftlich dies ausleben? Und wenn wir solche Menschen kennen, folgen wir ihnen oder belächeln wir sie? Ich denke, auch hier haben wir eine Verantwortung, auf was reagiere ich? Erkenne ich die Zeit oder lebe ich im Heute? Mein zweiter Punkt ist, Gott will, dass wir uns mit seinen Absichten, mit seinen Plänen zusammenschließen. Immer wenn Gott Menschen erweckte, folgte eine Zeit der Buße und der Umkehr. Buße heißt nichts anderes, als zu sagen, es tut mir leid, zu erkennen, wo Dinge falsch gelaufen sind. Ich rede hier auch von mir ganz persönlich. Nicht nur, ich bete oft und tue Buße für mich persönlich, aber ich tue auch Buße für die Gemeinde oder für unsere Gesellschaft. Gott will, dass wir Reue zeigen, wenn wir in die falsche Richtung gelaufen sind. Gott will, dass uns in diese Leidenschaft, die er hat für die Menschen, für die Völker, für die Nationen, will er uns aufs Herz geben, will er in uns hineinlegen. Und das braucht Mut, dies anzuschauen und dann diese Dinge, die wir erkennen, auch loszulassen. Unsere eigenen Lüste, die oftmals mit dem von Gott nichts zu tun haben, auch zu sagen, okay Gott, ich gebe dir das. Wünschen wir diese Rückkehr der ersten Liebe, die Jesus uns geschenkt hat. Und wenn ich davon rede, geht es mir darum, wir haben eine Gesellschaft, die Jesus braucht. Die wir hier sind, wir kennen Jesus. Aber wir haben Menschen, die Jesus brauchen. Verbinden wir uns mit dem Auftrag und der Absicht Gottes, jedes Herz zu gewinnen für seine Liebe. Dort, wo wir zurückgehen an die Berufung, die Gott will, das bedingt oftmals dieses Sagen, es tut mir leid. Ich habe meinen Weg gemacht. Ich will deinen Weg gehen. Und wenn wir diese Begegnung mit Jesus haben, da werden wir heiß für die Dinge, die Gott will. Da kann Gott uns auch die Augen öffnen für das, was geschieht. In der Gesellschaft mit den einzelnen Menschen. Wir beginnen zu verstehen, zu erkennen. Ich glaube auch, dass uns Gott ganz neu Menschen aufs Herz geben will, die Jesus nicht kennen. Jesus sagt, ich bin die Errettung, ich bin der Erlöser für die Menschen. Lösen wir uns von dem vielen Geschäftigen und lassen uns wieder von Jesus neu zeigen. Wo hast du mein Vis-à-vis, für das ich beten soll? Was legst du mir aufs Herz für unsere Gesellschaft hier in Horgen, für die Schweiz? Gott möchte uns da mit hineinnehmen in seine Absichten, in sein Anliegen. Und wenn wir Gott das Herz öffnen dafür, Gott wartet darauf, dann beginnen in uns Dinge zu wachsen im Glauben, die wir einfach im Schauen sehen dürfen. Das Übernatürliche beginnt in uns Form anzunehmen. Lasst uns neue Visionen bekommen, die verbunden sind mit der Absicht Gottes. Nicht mit einer guten Idee, sondern mit der Absicht Gottes. Und Gott hat eine gute Absicht mit dir ganz persönlich, aber auch mit der ganzen Gesellschaft. Und das ist immer wichtig. Gott nimmt dich mit hinein in seine Absicht. Du gehörst voll mit hinein. Denke nicht, wenn ich mit Gott unterwegs bin, dann muss ich tun. Denke, Gott liebt dich. Gott hat dich als erstes berufen. Machen wir Raum diesem Auftrag, dieser Absicht von Gott, dass wir sie beginnen zu fassen, zu verstehen. Jedes mit seinem Ding, das Gott dir schenkt. Und Gott holt uns immer wieder zurück, das ist mein dritter Punkt, in die erste Berufung und will uns für die zweite Berufung neu entzünden. Vielleicht denkst du jetzt, was ist meine erste Berufung? Gibt es eine zweite Berufung? Ich möchte euch damit hineinnehmen. Deine erste Berufung ist, dass du mit Jesus sein darfst. Bei Jesus sein. Das ist so zentral. Sonst üben wir nämlich mit unseren Eigenkräften. Du bist seine geliebte Tochter, du bist sein geliebter Sohn. Du bist ein Kind Gottes, wenn du ihm dein Herz geschenkt hast. Und du bist eingeladen, bei Jesus zu sein, beim Vater zu sein. Und das ist die Basis, das Fundament für dein Leben. Diese erste Berufung, die müssen wir packen. Weil aus dieser Berufung kommt die Kraft. Und aus dieser Berufung, wenn wir in dieser Liebe mit Jesus unterwegs sind, wächst auch die zweite Berufung. Wir leben im Hause des Vaters, wir leben in seinem Reich. Wir sind Teil von seinem Reich. Und ich bin aufgewachsen auf einem Bauernhof. Ich habe immer so das Bild für mich, ich hatte immer den Eindruck, ich gehöre zu unserem Hof. Und ich bin Teil davon und wenn es etwas zu tun gibt, packen wir an. Wenn es darum ging, der Regen kommt, das Heu muss rein, da bin ich nicht da gesessen und habe gedacht, okay, mal schauen, wer was macht, vielleicht geschieht ja was. Ich bin aufgestanden, habe mitgemacht, ich fühlte mich als ein Teil davon. Und so sieht Gott Vater uns als ein Teil in seinem Reich. Und lassen wir uns berufen für das, was Gott für dich bereithält. Die Berufungen sind verschieden, nach deinen Talenten, nach deinem Typ, der du bist. Ich denke nicht, dass alle berufen sind zum Predigen. Und wenn du bist, dann sag es mir, du darfst gerne. Aber ich möchte damit einfach sagen, lasst euch berufen für das, was im Reich Gottes dran ist. Matthäus 9, 35 bis 38. Jesus zog durch alle Städte und Dörfer jener Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündete die Botschaft vom Reich Gottes und heilte alle Menschen und Leidenden. Als Jesus die Scharen von Menschen sah, ergriff ihn tiefes Mitgefühl, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Da sagte er zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Lasst uns in diese Sicht hineinkommen, die Jesus hatte, wo er seine hilflosen Schafe, seine erschöpften Schafe sah, ohne Hirten, ohne ihren Leiter, ohne Sicherheit. Lassen wir uns berühren von Gott. Jesus war der, der kam und die Leute aus ihrem Schlamassel führte. Jesus sagte, ich bin gekommen für das Kranke, ich bin nicht gekommen für das Gesunde. Auch da ist es wichtig, dass wir uns mit diesem Gedanken vereinigen mit Jesus zusammen. Er ist gekommen für das, was krank ist, um gesund zu machen. Er lehrt uns im Weiteren, dass er für die Waisen und Witwen gekommen ist. Überlegen wir uns mal, was sind unsere modernen Waisen und Witwen? Ich möchte euch diese Frage einfach mit nach Hause geben. Interessant ist, dass Jesus sagt, betet um Arbeiter, die Gott ins Erntefeld schickt. Und das ist einmal mehr das, was ich glaube, dass Gott Menschen beruft, so wie er den König Kyrus berufen hat, seine Aufgabe wahrzunehmen, beruft er auch. Und Jesus sagt, ihr betet darum. Er fordert uns auf, betet. Und dann bewegt Gott den Arm. Ich habe mich echt gefragt, wie oft habe ich schon gebetet, dass Gott wirklich Arbeiter ins Erntefeld senden kann. Ich habe das ein paar wenige Male gemacht. Das hat mich extrem angesprochen. Jesus lehrt uns, betet darum. Und Gott will die Herzen bewegen. Und wenn Gott das Herz bewegt, wenn Gott erweckt, dann ist Leben, das von ihm kommt. Petrus lehrt uns das allgemeine Priestertum. Wir sind alle im Neuen Testament berufen, einander zu dienen. Es muss nicht mehr der Priester sein, der Hohepriester. Wir sind einander gegeben. Du darfst deinem Nächsten dienen, das muss nicht der Pastor machen, sondern wir dürfen einander dienen, ein Riesenprivileg. Und etwas, was uns helfen kann, zurück in die Zukunft zu geben, ist das, wenn wir einander bekennen. Jakobus lehrt uns das, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, so werdet ihr gesund. Oftmal hängen Dinge in uns, die ein Bekenntnis bräuchten, mit jemandem zusammen, wo ich zurückkommen kann an meine Berufung, die Gott mir zugedacht hat. Hat auch damit zu tun, dass wir Stolz ablegen müssen. Ich persönlich werde zurzeit durch viel Gebet geführt, wo Gott mir zeigt, wer ich bin und wo Gott will, dass ich sehe, wer ich bin für mein Vis-à-vis. Und oftmals schmerzt es mich zu sehen, dass mein Typ, der so ein bisschen zackig ist, auch Dinge einfach kaputt macht. Mein Typ hat zwei Seiten. Ich bin ein Segen und ich bin im Gleichen manchmal den Leuten auch im Weg. Und Gott zeigt mir Dinge, da bin ich extrem dankbar, aber es ist auch schmerzhaft, das einfach zuzulassen. Und ich habe einen Wunsch bei Gott deponiert. Ich will erleben, wie Menschen Jesus kennenlernen. Das ist mein Wunsch. Leute, die Rettung, für das ist Jesus gekommen. Ich wünsche mir, dass unsere Stühle sich füllen mit Menschen, die Jesus kennenlernen. Das ist mein Wunsch. Zurück und dann in die Zukunft mit Menschen, die Jesus kennenlernen. Nicht mit dem alten Mist, den wir haben. Leute, die Menschen brauchen Jesus. Lasst euch erwecken für das, was Jesus bereit hat. Er hat dich berufen in die erste Berufung. Lass dich neu in seine Liebe hineinnehmen. Und wenn du gepackt bist, bist du gepackt für Menschen, die Jesus nicht kennen. Und der Heilige Geist öffnet uns die Türen. So wie er den Kyros gebraucht hat, die Türen zu öffnen, öffnet er uns die Türen. Da bin ich überzeugt. Sonst ist das nicht mein Gott, der in der Bibel steht. Und ich wünsche mir das für unsere Gemeinde. Lasst uns aufstehen in unseren Berufungen. Lebe deine Berufung und lass dich nicht fressen von den täglichen Dingen. Ich erwache manchmal nachts und ich bin Gott dankbar für diese Momente, weil dann ist Ruhe. Vielleicht muss Gott dich auch wecken nachts, damit du Ruhe hast und Gott erleben darfst. Was will ich mit der Gemeinde in Horgen? Was ist mein Anliegen? Wen will ich mit mir an Bord haben? Paulus schreibt in 2. Korinther 6 bis 7, und das redet aus meinem Herzen, wir ziehen nicht umher und verkünden uns selbst, wir verkünden Jesus, den Herrn. Und wenn wir etwas über uns selber sagen, dann allenfalls, dass wir durch das, was Christus für uns getan hat, zu euren Dienern wurden. Durch diesen kostbaren Schatz, und er redet da von dem, was Jesus getan hat, tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Lasst uns diese Gefäße sein, die Gott füllen darf, wo er seine Berufung hineinlegen darf und wo der Heilige Geist dich inspirieren darf. Lasst uns Menschen sein, die in unsere Epoche hinein eine Antwort sind, die sich erwecken lassen für Gottes Absicht. Und Gott ist absolut genial. Vers 8, da sagt er, uns auch wie er uns schützt, er sagt, von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Verstehen wir die Liebe Gottes? Es ist so, die Schwierigkeiten sind, aber wir werden nicht erdrückt. Wir sind Gefäße, denen Gott Sorge trägt. Und er sagt weiter, wir sind ratlos, kennen wir doch, aber wir verzweifeln nicht, weil wir die Gefäße sind, die vom Heiligen Geist erweckt sind. Es ist mein Wunsch, dass wir die Zeit erkennen, in der wir sind. Und es ist mein Wunsch, dass wir erkennen, welche Absicht Gott hat mit den Menschen und den Völkern und Nationen. Und mein größter Wunsch heute ist, gehe zurück zu deiner Berufung. Wenn du die in der ersten Berufung die Liebe Gottes verlassen hast, einfach so irgendwo nichts mehr empfindest, geh ganz neu ans Herz des Vaters, geh ans Kreuz und lass dich erwecken für die zweite Berufung, wo Jesus dich holen will in seinem Reich, für seinen Auftrag, verbinde dich mit ihm. Lasst uns das leben und Gott wird Gnade geben. Es ist mein Anliegen, dass du dir überlegst, was ist jetzt dran? Ich weiß, ich habe viel gesagt, aber ich wünsche mir, dass du persönlich weißt, wo Gott dich zurückführen will und dann mit dir in die Zukunft gehen will.